Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt.
Was für ein Tag. 33 Täuflinge an unseren Campussen heute an diesem 15. September. Einfach nur großartig. Hey, wenn du als Gast heute hier bist, vielleicht weil du auf Einladung eines Täuflings hierher gekommen bist, fühl dich wohl bei uns in der Mitte. Großartig, dass du da bist. Jetzt im September sprechen wir in unseren Predigten über den Heiligen Geist. Und wir haben unsere Predigtserie genannt, Komm, Heiliger Geist. Das ist ja ein Gebet, ein Wunsch. Und mit diesem Gebet, komm, Heiliger Geist, wollen wir nicht zum Ausdruck bringen, der Heilige Geist ist gar nicht da. Er ist überhaupt nicht aufzufinden und wir müssen ihn erst einmal herbeibeten, damit er kommt. Nein, die Wahrheit ist, der Heilige Geist ist bereits gegeben, er ist bereits da. Wenn wir uns an solch einem Sonntag auf den Weg machen zum Haus des Herrn, dürfen wir damit rechnen, dass er da ist und uns empfängt in seiner Gegenwart und Herrlichkeit. Aber dieses Gebet, komm, Heiliger Geist, das soll zum Ausdruck bringen, komm, Heiliger Geist, und übernimm du die Kontrolle in unserem Leben. Fülle uns, leite uns, sprich zu uns, forme uns. Dieses Gebet, komm, Heiliger Geist, ist ein Ausdruck unserer Sehnsucht nach dem Wirken Gottes durch die Kraft seines Heiligen Geistes in unserem Leben. Und in diesem dritten Teil unserer Predigtserie möchte ich einen sehr markanten Satz von dem Apostel Paulus voranstellen, den er formuliert hat im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 17. Und wenn du Bibelleser bist, wirst du diesen Vers schon mal gehört haben. Der ist sehr, sehr kurz, aber doch sehr aussagekräftig. Paulus spricht dort nämlich, der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich möchte mal in dieser Predigt mit euch über Freiheit nachdenken und darüber, was der Heilige Geist eigentlich mit unserer Freiheit zu tun hat. Nun, Freiheit ist bekanntlich einer der höchsten Werte der zivilisierten Menschheit. Freiheit eines Staates, Freiheit eines Volkes, Freiheit des einzelnen Individuums. Die Freiheit ist sehr, sehr grundlegend für das gelingende Leben eines Menschen. Kein Wunder, dass die Bewegungsfreiheit der Person in unserem deutschen Grundrecht verankert ist. Nicht nur die Bewegungsfreiheit, auch solche Dinge wie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Redefreiheit, das alles sind demokratische Grundrechte, für die wir sehr, sehr dankbar sein können, oder? Aber mir scheint manchmal, dass wir in unserer Kultur nun die Schlussfolgerung ziehen würden, weil wir in einer äußeren Freiheit leben, sind wir auch innerlich frei. Ist das so? Neben dieser äußeren Freiheit gibt es ja noch eine andere Seite der Medaille und das ist die innere Freiheit. Und wenn wir so in unseren Gottesdiensten uns mit der Bibel beschäftigen und da reinschauen, dann sehen wir, dass der Gott der Bibel an der inneren Freiheit von uns mindestens genauso stark interessiert ist wie an unserer äußeren Freiheit. Deswegen möchte ich in dieser Predigt einmal fragen, sind wir wirklich so frei, wie wir oftmals denken? Die Werbeindustrie hat ja unser Freiheitsverständnis schon lange durchblickt und nutzt es schamlos aus. Da ist zum Beispiel der Marlboro-Mann, der in die Weiten der Prärie reitet und uns ein Leben von Freiheit und Abenteuer verspricht. Oder da ist dieses große Segelschiff der Beck's Bierbrauerei. Sail away wird dort gesungen, das in die Weiten des Ozeans sticht. Oder aber, was haben wir als nächstes? Da ist diese kleine Kreditkarte, die es uns ermöglicht, an allen Orten der Welt bargeldlos zu bezahlen. Oder aber, das nächste kennt ihr auch alle, dieses schöne Smartphone, was wir jeden Tag mindestens 4 Stunden in unserer Hand haben, das uns eigentlich im Alltag unterstützen und uns Freiräume schaffen soll. All diese Dinge suggerieren uns ein Leben in Freiheit. Aber Hand aufs Herz, wie frei sind wir wirklich, wenn wir uns an einem stressigen Tag erstmal 20 Zigaretten reindrücken müssen, um überhaupt klarzukommen? Wie frei sind wir wirklich, wenn wir am Wochenende nicht auf unser Bier verzichten können und oftmals besoffen in der Ecke liegen und uns am nächsten Tag erstmal vom Kater erholen müssen. Wie frei sind wir wirklich, wenn uns dieses kleine Kreditkärtchen nach dem Motto "Die Freiheit nehme ich mir" überall dort zum Geld ausgeben bewegt, wo wir eigentlich gar kein Geld ausgeben wollten? Wie frei sind wir wirklich, wenn dieses Smartphone in unseren Händen uns nicht nur Freiräume schafft, sondern uns mindestens 4 Stunden am Tag einfach bindet und belegt? Kann es sein, dass wir uns zwar oftmals Freiheit erhoffen und dass uns oftmals Freiheit vorgegaukelt wird, aber all diese Dinge gar nicht ins Freisein, sondern ins Abhängigsein führen? Ihr Lieben, wenn wir tun, was wir wollen, dann oftmals doch deshalb, weil wir einfach nicht lassen können, was wir wollen. Wie frei sind wir wirklich? Ich möchte mal ein bisschen weiter ausholen und euch mitnehmen in eine biblische Argumentationslinie. Und jetzt müsst ihr ein bisschen dranbleiben, denn die Bibel zeichnet uns den Weg, warum wir als Menschen nicht so frei sind, wie wir denken. Aber schauen wir ganz, ganz an den Anfang der Menschheitsgeschichte, dann sehen wir, dass Gott, als er den Menschen schafft, ihn in einen Kontext der Freiheit hineinstellt. In 1. Mose 1, Vers 28 lesen wir: Gott segnete sie, die Menschen, und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar, mehret euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan, herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Das sind die ersten Worte Gottes zum Menschen. Und das sind aus meiner Sicht Worte der Freiheit. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Der Mensch darf leben, er darf sich multiplizieren, er darf sich ausbreiten, er darf den von Gott geschaffenen Raum einnehmen. Er darf gestalten, entwickeln und herrschen. Interessant ist, dass ein Kapitel später in 1. Mose 2 uns die Schöpfung noch einmal berichtet wird aus einer etwas anderen Perspektive. Und in 1. Mose 2, Vers 16, da sind Gottes erste Worte an den Menschen folgende. Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Auch in dieser Perspektive sind das aus meiner Sicht Worte der Freiheit. Du darfst. Du darfst. Ganz ehrlich, manchmal schaue ich so in das Leben von einigen Christen und bekomme so den Eindruck, wie sie sich verhalten und wie sie leben, repräsentieren sie einen Gott, der zu ihnen gesagt hätte: Du darfst nicht. Einige Christen leben so nach dem Motto: Ja, Religion ist das, dass Gott uns ganz, ganz viele Dinge im Leben verbietet. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, die ersten Worte Gottes an den Menschen waren: Du darfst. Noch schöner: Du darfst essen. Also aus meiner Sicht sind die schönsten Worte, die ein Mensch auf dieser Erde hören kann, nicht "Ich liebe dich", sondern "Das Essen ist fertig". Ich meine, was gibt es Schöneres, oder? Oder lasse ich jetzt hier ein bisschen den Macho raushängen, wenn ich das sage? Das sind doch wunderschöne Worte: Das Essen ist fertig. Du darfst essen, und zwar von allen Bäumen. Ich meine, das sind doch Worte der Freiheit, wenn wir uns das mal so auf der Zunge zergehen lassen. Wir sehen, von Anfang an war der Gedanke Gottes für den Menschen ein Leben in äußerer Freiheit, frei von Gewalt, frei von Kriminalität, frei von Bedrohung, aber eben auch ein Leben in innerer Freiheit, frei von Scham, frei von Verdammnis, frei von Angst, frei von Schuld. Was für ein Leben. Erst dann spricht Gott, 1. Mose 2, 17, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Und jetzt fragen wir uns vielleicht: Gott, was soll das jetzt? Was soll dieses Gebot? Nun ja, mit diesem Gebot setzt Gott der Freiheit des Menschen schon eine Grenze. Und ich würde sagen, eine Schutzgrenze. Gott sagt dem Menschen: Deine Freiheit, lieber Mensch, hat eine Grenze. Und diese Grenze liegt bei mir, sie liegt bei meinem Willen, sie liegt bei meinem Wort. Gott koppelt die Freiheit des Menschen an sich selbst. Denn er ist der Schöpfer, wir sind nur Geschöpfe. Er allein weiß, was gut für uns ist und wo die Freiheit des Menschen Schutzgrenzen braucht. Unter allen Bäumen darfst du essen, aber da gibt es einen Baum, der ist für dich tabu. Das bringt für mich so das Herz Gottes zum Ausdruck. Er wünscht sich für uns ein Leben in Freiheit, aber am Ende doch gekoppelt an ihn und an seinen Willen. Also wenn wir die Bibel so ernst nehmen, wenn wir sie lesen, dann stellen wir fest, erst in der Abhängigkeit von Gott erlebt der Mensch vollständige Freiheit. Und dann sehen wir weiter, dass die Bibel uns das ganze Drama der Unheilsgeschichte des Menschen erzählt. Nämlich der Mensch hat diese Schutzgrenze Gottes überschritten. Er hat den Willen Gottes ignoriert. Er hat das Vertrauen Gottes missbraucht. Und deswegen ist seine Freiheit ultimativ gecrashed. Seine Freiheit ist unter einen Fluch geraten. Und das ist das ganze Drama, das uns die Bibel ja aufzeigt. Ohne die Bindung an Gott verliert sich der Mensch, geht er verloren. Diese Bindungslosigkeit wird Haltlosigkeit, wird Uferlosigkeit, wird Orientierungslosigkeit, wird Verwirrung, wird Chaos, wird Streit, wird Ausbeutung und wird letztendlich Tod. Aber ihr Lieben, und ihr seid noch da, oder? Ihr müsst mir noch ein bisschen folgen. In dieser Unheilsgeschichte, die uns die Bibel aufzeigt, merken wir, Gott ist am Ende gar nicht an dem Unheil des Menschen interessiert, sondern an dem Heil. Und das ist die gute Nachricht der Bibel, dass sie uns von einem Gott erzählt, der diesem orientierungslosen Menschen hinterherläuft und ihn wieder zurückziehen will in die Gemeinschaft mit sich selbst. Gott will, dass der Mensch wieder zurückkommt in seine Nähe. Er will verbindliche Gemeinschaft mit ihm. Er will ihn wieder an sich binden. Und deswegen schließt Gott einen Bund, indem er Abraham erwählt. Er erwählt Abraham und setzt nochmal ganz neu an. Und aus der Erwählung und dem Bundesschluss mit Abraham erfolgt dann die Erwählung von Israel und der Bundesschluss mit Israel am Berg Sinai. Wenn wir uns fragen, was ist ein Bund? Ein Bund ist eine bindende Partnerschaft. Eine Art Vertrag, eine Art Versprechen. Und das ist das, was Gott den Menschen anbietet. Hey, lass uns wieder Partner sein. Lass uns wieder eng aneinander gekoppelt durchs Leben gehen, weil nur das führt dich in ein Leben von Freiheit, von Frieden und Sicherheit hinein. Und dann lesen wir in 2. Mose, dass Mose auf dem Berg Sinai ist und von Gott die Steintafeln, die 10 Gebote ausgehändigt bekommen, die so etwas wie die Vertragspapiere sind, wenn man so will. Das ist so die ethische Grundlage dieses Bundes zwischen dem Volk Israel und Gott. Aber schon wieder sehen wir, dass auch das Volk Israel nicht in der Lage ist, sich an diesen Bund zu halten. Das Volk Israel bricht die 10 Gebote Gottes, verstrickt sich in Götzendienst, lebt in Korruption und Ausbeutung und so weiter und so fort. Und wir merken, auch dieser Bund, der ist irgendwie hinfällig. Der sorgt nicht dafür, dass wirklich langfristig und nachhaltig Beziehung zwischen Gott und Mensch möglich ist. Und deshalb kündigt Gott noch unter diesem alten Bund einen neuen Bund an. Das sehen wir dann bei den Propheten des Alten Testamentes. Es soll einst ein Bund kommen, der wird nicht einfach nur auf Steintafeln gemeißelt, sondern der wird durch den Geist Gottes in den Sinn und in die Herzen der Menschen hineingeschrieben. Und hier kommt die Rolle des Heiligen Geistes zum Tragen. Der Heilige Geist soll unter diesem neuen Bund die Herzen der Menschen erlösen und befreien und zum Gehorsam und zur Treue und zum Vertrauen Gott gegenüber befreien, umgestalten und transformieren. Denn das hat ja die Menschheitsgeschichte gezeigt. Der Mensch von sich aus kriegt es nicht hin. Okay, danke für eure Aufmerksamkeit bis hierher. Ich drücke mal Pause. Und wiederhole nochmal diese gedankliche Linie, die ich versucht habe für uns zu entfalten. Erstens, da ist eine ursprüngliche Freiheit. Gott stellt den Menschen in einen Kontext der Freiheit. Wir sehen aber, der Mensch bricht dieses Vertrauen zu Gott. Okay, Gott läuft dem Menschen zweitens hinterher, geht ihm nach. Er wählt Abraham, er wählt Israel, schließt einen Bund mit Israel. Aber wir sehen schon wieder, Israel bricht das Vertrauen Gottes. Also kommt es drittens zu dem Versprechen eines neuen Bundes, zur Verheißung eines neuen Bundes. Gott kündigt einen neuen Bund an, der für immer und ewig Bestand haben wird. Und warum habe ich jetzt so weit ausgeholt? Weil genau diese gedankliche Linie den Hintergrund bildet für das, was Paulus in 2. Korinther 3 schreiben möchte. Denn im ganzen Kontext vom Kapitel 3 aus dem 2. Korintherbrief, stellt Paulus den alten Bund und den neuen Bund in einen Kontrast, in ein Gegenüber. Das sehen wir auf der folgenden Tabelle. Ich wollte das ganze Kapitel 3 mit euch nicht lesen, das ist ein bisschen kompliziert, aber wir sehen, dass dort siebenfach dieser Kontrast aufgezeigt wird von Paulus, nämlich dass der alte Bund ein Bund des toten Buchstabens gewesen ist und der neue Bund ist ein Bund des lebendigen Geistes. Der alte Bund führte zum Tod, der neue führt zum Leben. Der alte war in Steintafeln gemeißelt, der neue ist in das menschliche Herz hineingeschrieben und so weiter und so fort. Paulus stellt also der Herrlichkeit des alten Bundes die noch größere Herrlichkeit des neuen Bundes gegenüber. Ja, schon der alte Bund war herrlich, der war gut. Denn als Mose in der Herrlichkeit Gottes auf dem Berg Sinai unterwegs gewesen ist und mit den Steintafeln nach unten kam, da leuchtete sein Angesicht. Und zwar so sehr, dass das Volk sich davor fürchtete. Und Mose musste sein Angesicht bedecken mit einer Decke. Wenn wir jetzt in 2. Korinther 3 ab Vers 14 mal in unser Kapitel einsteigen, dann sehen wir, wie Paulus das zum Ausdruck bringt. Aber ihr Sinn, und er spricht hier von dem Sinn und von dem Herzen der Israeliten, wurde verstockt. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke über dem alten Bund, wenn daraus gelesen wird. Sie wird nicht aufgedeckt, weil sie in Christus abgetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, liegt die Decke auf ihrem Herzen. Wenn es aber umkehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan. Und dann kommt unser Vers. Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das ist der Kontext. Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Lass mich kurz etwas sagen zu diesem ersten Satz hier in Vers 17. Der Herr ist der Geist. Im Neuen Testament wird eigentlich immer der auferstandene Jesus Christus als Herr bezeichnet. Aber hier an dieser Stelle sehen wir, dass Paulus sagt, der Herr ist der Geist. Sowohl im Verständnis von Paulus als auch im Verständnis der übrigen biblischen Autoren haben wir es, wenn wir über Gott reden, immer mit dem dreieinigen Gott zu tun. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist sind zwar voneinander zu unterscheiden, aber irgendwie nicht voneinander zu trennen. Wenn Gott wirkt, ist es immer dreieiniges, es ist immer trinitarisches Wirken. Der Vater sendet den Sohn, der Sohn beschließt den neuen Bund und der Geist bewirkt nun die Freiheit dieses neuen Bundes. Der Herr ist der Geist. Damit sagt Paulus sowohl, dass Gott ein geistliches Wesen ist und kein Mensch, aber er sagt auch, dass der Heilige Geist göttlich ist. Also zu diesem Satz, der Herr ist der Geist, gäbe es noch ganz, ganz viel mehr zu sagen, machen wir an anderer Stelle. Worum es Paulus im Kern geht, hier in 2. Korinther 3, ist Folgendes. Was der alte Bund nicht tun konnte, kann der neue Bund tun. Wo der alte Bund im Grunde genommen nur die Gefangenheit des Herzens der Menschen aufgezeigt hat, die Verstockung, da kommt der neue Bund und wirkt eine nie dagewesene Freiheit. Weil es nicht der Mensch ist, der durch die Einhaltung des Gesetzes sich ein Leben in Freiheit erwirkt, sondern weil es der Heilige Geist ist, der in uns, in unseren Herzen, in unserem Sinn, etwas bewirkt, was nur Gott tun kann. Hier in diesem neuen Bund wird uns aufgezeigt, Gott selbst legt eine völlig neue Grundlage für die Beziehung des Menschen zu ihm. Die alten Grundlagen haben nicht ausgereicht. Es musste eine völlig neue Grundlage her. Und das Neue Testament zeigt uns auf, dass Gott selbst in seinem Sohn Jesus diese Grundlage gelegt hat. Denn er ist gekommen, und er hat das perfekte Leben gelebt, zu dem wir alle berufen, aber nicht fähig waren. Er hat es gelebt. Er hat die Forderungen des Gesetzes erfüllt. Ja, er hat das Gesetz erfüllt. Und am Ende ist er für unsere Unzulänglichkeit, für unsere Verstockung, für unsere Gefangenheit in den Tod gegangen, hat den Preis dafür bezahlt und ist nach 3 Tagen wieder auferstanden. Und ihr Lieben, das ist die Grundlage dafür, dass wir, die wir nach Jesus leben, in Freiheit mit Gott Gemeinschaft haben können. Jesus hat uns befreit. In Lukas 22, Vers 20, als Jesus mit seinen Jüngern beim letzten Abendmahl zusammen ist, sagt er, dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes. Ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Gott gibt seinen Sohn Jesus für uns hin, sodass er die Beziehung zwischen Gott und Mensch auf eine völlig neue Grundlage stellt. Und ihr Lieben, darin finden wir Freiheit. Es ist der Geist des Herrn, der uns Freiheit schenkt. Freiheit von Verdammnis, Freiheit von Sünde, Freiheit von Tod. Ich weiß nicht, was es ist, was dich innerlich bindet und was du mitgebracht hast, wo dein Herz gebunden, geplagt ist, wo du merkst, ich bin innerlich nicht frei. In diesem Gottesdienst, mein lieber Zuhörer, möchte ich dir zusprechen. Komm zu Jesus, komm zu Jesus. Er allein hat die Kraft, dich zu befreien. Wir selbst können uns nicht erretten, wir können uns nicht erlösen. Wir können unser treuloses Herz nicht irgendwie überwinden. Jesus hat es für uns getan. Und wenn wir zu ihm gehen und uns wie die Täuflinge verbinden mit dem, was er für uns getan hat, dann empfangen wir seinen Heiligen Geist und bekommen Anteil an seiner Herrlichkeit. Denn, und jetzt möchte ich den Vers 18 lesen, der direkt folgt, Paulus vergleicht die Herrlichkeit des Heiligen Geistes mit der Herrlichkeit Gottes auf dem Berg Sinai. In 2. Korinther 3, Vers 18 sagt er, wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Mose hat damals die Herrlichkeit Gottes auf dem Berg Sinai erlebt. Und wenn der Heilige Geist in uns lebt, ist das ein Zeichen, dass die gegenwärtige Herrlichkeit Gottes uns gegeben ist. Und diese Herrlichkeit verwandelt uns, dieser Heilige Geist verwandelt uns, transformiert uns immer mehr in das Bild, in das Wesen, in den Charakter Gottes hinein. Ihr Lieben, Freiheit, vor allen Dingen innere Freiheit, finden wir dort, wo wir zu Jesus gehen. Er ist es, der in Johannes 8, Vers 34 gesagt hat, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Nur um dann hinterherzuschieben in Vers 36, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Ich habe die Geschichte gelesen von einem jungen Mann aus England, der zur Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges nach Kalifornien gereist ist, um dort nach Gold zu suchen. Und nach einigen Monaten ist er fündig geworden und hat einen beachtlichen Goldwert angehäuft, hat sich dann auf den Weg zurückgemacht und hat Halt gemacht in New Orleans, wo er von Weitem eine sehr aufgebrachte Menschenmenge sah. Und er näherte sich dieser Menschenmenge und stellte fest, dass es sich um eine Sklavenauktion handelte. Und nun wurde die Sklaverei in England zu dieser Zeit schon abgeschafft. Umso erstaunter war er darüber, dass er mitbekam, wie viele dunkelhäutige Menschen in den Besitz von weißen Menschen auktioniert worden sind. Und der Auktionator sagte, zum ersten, zum zweiten verkauft. Und so näherte er sich dieser Auktion und sah, wie ein schönes, junges, dunkelhäutiges Mädchen zur Auktion angeboten worden ist. Und er sah und er hörte, wie viele Männer ihre abscheulichen Kommentare abließen und ihre blöden, vulgären Witze und was sie alles brüllten, was sie mit dem Mädchen machen würden, wenn sie es jetzt ersteigern würden. Und am Ende waren es zwei Männer, die sich immer wieder überboten haben bei dem Gebot. Und dann wollte der Auktionator das Schlussgebot annehmen, sagte zum ersten, zum zweiten. Und der junge Engländer rief in diesem Moment einen Betrag hinein, der doppelt so hoch war wie der zuletzt genannte. Und er erkaufte dieses Mädchen in seinen Besitz. Er ging zum Auktionator, öffnete seinen Beutel voller Gold und das, was er in Kalifornien verdiente, ließ er an diesem Tag alles für dieses Mädchen. Und dieses Mädchen wusste natürlich nicht, was ihre Zukunft nun bereiten würde. Aber dieser junge Engländer händigte dem Mädchen ihre Papiere aus, schaute ihr in die Augen und sagte, du bist frei. Und dieses Mädchen wusste überhaupt nicht, was Sache ist, wie ich bin frei. Du bist frei. Du bist frei. Ich bin frei? Was heißt es, ich bin frei? Du bist frei. Du kannst dich hinbewegen, wo du dich hinbewegen möchtest. Du kannst leben, wie du möchtest. Du kannst eigene Entscheidungen treffen. Du kannst dein Leben gestalten. Dieses Mädchen war völlig überfordert mit ihrer Freiheit. Dieses Mädchen dachte nach und sagte, wenn ich frei bin, dann treffe ich die freie Entscheidung, ihnen zu folgen und bei ihnen zu sein. Denn die Liebe und Güte dieses Engländers hat in diesem Mädchen nicht Verpflichtung, sondern Vertrauen ausgelöst. Und sie hat instinktiv gespürt, ich kann eigentlich nichts Besseres machen, als mich an diesen Mann zu halten und ihm zu folgen. Und ich finde, das ist ein wunderschönes Bild dafür, wie Gott um unser Herz kämpft. Er will uns an sich binden, aber nicht durch Druck, nicht durch Manipulation, nicht durch Zwang, nicht durch Angst, nicht durch Gesetzlichkeit, nicht durch Religiosität, sondern durch Liebe. Durch Liebe. Was löst das in dir aus, dass du einen Gott hast, der dich liebt, der dir mit seiner Güte begegnen und dich in eine Freiheit hineinführen will? Sollten wir nicht alle, wie dieses junge Mädchen, sagen, okay, Gott, wenn das so ist, dann folgen wir dir. Uns kann nichts Besseres passieren, als bei dir zu sein. Das will ich dir zusprechen in dieser Predigt. Wenn wir sagen, komm, Heiliger Geist, dann sehnen wir uns danach, dass dieser Heilige Geist uns in ein Setting der vollständigen Freiheit führt, uns unsere Sünde vergibt, uns von unserer Scham befreit, uns von jedem Zwang und von jeder Angst erlöst und uns fähig macht, in einer nachhaltigen Beziehung und Gemeinschaft mit Gott unterwegs zu sein. Nicht aus Zwang, nicht aus Verpflichtung, nicht aus dem Einhalten müssen von Geboten, sondern aus der Liebe zu dem Gott, der uns liebt. Die Bibel zeigt uns auf, dass wir ein Leben in Freiheit nicht in dieser Welt finden werden. Nicht durch Karriere, nicht durch Besitz, nicht durch Geld, nicht durch Sex, nicht durch Anerkennung, nicht durch Ruhm. All das ist nicht die Antwort auf unsere Sehnsucht nach echter Freiheit. Wir möchten gleich beten miteinander und ich zeige euch vorher noch ein Zitat von dem berühmten Schauspieler Jim Carrey, der ganz, ganz viele Comedy-Filme gemacht hat und super populär und beliebt geworden ist bei den Menschen. Aber selbst er ist in Depressionen gefangen gewesen und hat gesagt, ich wünschte, dass alle Menschen reich und berühmt und dass all ihre Träume in Erfüllung gehen würden, damit sie sehen, dass auch dies nicht die Antwort ist. Und das, finde ich, ist eine steile und starke Aussage. Egal wie schön, wie reich, wie berühmt die Menschen auch immer sind, all das Geld, all der Ruhm wird sie innerlich nicht befreien und nicht erlösen. Und das ist, was die Bibel uns aufzeigt. Such die Freiheit, nicht da draußen in der Welt, sondern lass uns zu Gott kommen, indem wir uns auf die Grundlage stellen, die sein Sohn Jesus Christus für uns am Kreuz erwirkt hat und sagen, Herr, wir kapitulieren. Wir kapitulieren. Wir wollen nicht länger Knechte der Sünde sein, sondern wir wollen deine Knechte sein. Wir wollen uns binden an dich. Wir wollen dir hinterher gehen. Wir wollen dir folgen. Und du wirst uns in ein Leben vollständiger äußerer und innerer Freiheit führen. Dafür möchte ich beten. Vielleicht können wir unsere Augen schließen. Und dort, wo du jetzt sitzt, lass es doch einfach zu, dass dieser Heilige Geist, von dem wir hier sprechen, in deinem Herzen arbeitet und dich berührt und dich bewegt. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Danke, Jesus, dass du uns nicht als Waisen zurückgelassen hast, als du zum Vater in den Himmel aufgefahren bist, sondern du hast uns deinen Heiligen Geist gesandt, der bei uns ist. Unser bester Freund, der Leiter unseres Lebens. Und wir sagen heute, Jesus, sende deinen Heiligen Geist in unsere Kirche, in unsere Familien, in unser Leben hinein, dass dieser gute Heilige Geist uns freisetzt, uns freimacht. Herr, wir bringen dir heute an diesem Sonntag all unsere inneren Bindungen, alle unsere Sünden, alle unsere Scham, all die Zwänge, all die Zukunftssorgen und Ängste, die uns quälen. Wir laden sie ab an deinem Kreuz. Du hast für all diese Dinge bezahlt. Du hast diese Knechtschaft, diese Sünde, die hast du getragen für uns. Du hast sie in den Tod gebracht. Und du hast über Sünde, Tod und Teufel triumphiert, Herr. Und so wollen auch wir in dieser Neuheit des Lebens, die du für uns erwirkt hast, wandeln und unterwegs sein. Herr, du kennst jeden Einzelnen, der hier in diesem Gottesdienst sitzt und weißt, was er mitgebracht hat. Du weißt, wo er gefangen ist, wo er im Gefängnis sitzt und alleine nicht rauskommt. Ich bete für die Kraft deines Heiligen Geistes, die in Freiheit führt. Halleluja. Halleluja. Ich möchte dir zusprechen, wenn du heute hier bist und du kennst vielleicht diesen Jesus noch nicht, von dem wir hier predigen und erzählen. Dieser Jesus sieht dich, er liebt dich, er hat das Beste für dich im Sinn. Und du kannst gar nichts Besseres machen, als dein Leben ihm anzuvertrauen. Und vielleicht ist das eine Entscheidung, die du heute treffen möchtest. Wir ermutigen dich dazu. Bleib mit dieser Entscheidung nicht alleine. Teil dich jemandem mit. Komm auf eine Person deines Vertrauens zu. Wir würden es lieben, als Hope-Kirche dir zu helfen, in deinem Glauben voranzukommen und zu wachsen. Lass uns doch miteinander aufstehen und mit unserer Band noch singen.
Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@hope.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.